Guten Morgen, schön, dass ihr da seid. Habt ihr heute Morgen schon mal in den Spiegel geschaut? Dann könnt ihr mal nicken, so ganz unauffällig. Dem einen oder anderen sieht man es sogar an. Und ich frage mich, was hast du dabei gedacht, als du heute Morgen in den Spiegel geschaut hast? Was hast du über dich selbst gedacht und was hast du auch gedacht über den Tag, so, der vor dir liegt? Und das kann ja ganz unterschiedlich sein, ne? Je nach Tag und vielleicht auch so ein bisschen je nach Persönlichkeit. Ich glaube, ich habe die Geschichte schon mal erzählt, aber während eines Seminarblogs haben wir über Identität gesprochen und dann kam die Frage, genau diese Frage, was siehst du, wenn du morgens in den Spiegel schaust? Und dann kam aus der vorletzten Reihe so ein vorlautes Kommentar, ein Mann wie ein Baum. Hast du dich vielleicht heute Morgen auch so gefühlt? Naja, und dann kam aus der letzten Reihe so ein stummer Kommentar, so, ja, genau, ein Bonsai. Und so kann es ja sein, dass wir Erwartungen an unser Leben haben, dass wir über uns selbst gewisse Gedanken haben und so. Ob das dann alles so der Realität entspricht, das ist eine andere Frage. Aber wie sieht denn unser Leben aus, wenn wir mal ehrlich sind, uns anschauen und unser Lebensrhythmus, in dem wir so unterwegs sind, dann ist es doch meistens so, dass der Alltag so aus Arbeiten, Essen, Netflix und Schlafen besteht. Also alles tolle Dinge, aber die auch dazu führen können, dass wir so ein abgestumpftes Dasein führen. Dass wir also immer wieder uns selbst bestätigen in unserem Denken, immer wieder auf den gleichen Faden unserer Gedanken unterwegs sind, dass wir in unseren Empfindungen so ein bisschen kühl geworden sind, so es gibt keine Ausschläge mehr nach links und rechts. Auch unser Handeln ist sehr berechenbar geworden und wahrscheinlich dann auch unser Glaube. Und ich will uns heute mal herausfordern durch eine Geschichte aus der Bibel, uns nicht immer nur selbst zu bestätigen, in dem, wie wir Dinge sehen, durch unsere Beobachtungen, sondern uns mal aufzumachen und uns zu fragen, gibt es vielleicht noch etwas außerhalb des Rahmens, in dem wir uns so alltäglich bewegen. Wir alle haben ja so einen Filter in uns, der immer wieder das bestätigt, was wir schon glauben und das nicht hört, was wir ablehnen oder noch nie gehört haben. Und das wird auch heute in der Predigt so sein. Du wirst Dinge hören und sagen, ja, das ist gut. Und du wirst andere Dinge vielleicht gar nicht hören, die ich gesagt habe, weil es nicht so in dein Bild reinpasst. Und ich will euch mal ein Bild zeigen aus meiner Kindheit. Das ist das Panorama der Stadt, in der ich groß geworden bin. Also wenn man auf unserem Flachdach gesessen hat, konnte man das hier sehen. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennt. Und wir hatten mal Besuch aus Deutschland und eine Frau war da und wir hatten schlechtes Wetter. Aber an einem Tag konnte man dieses Panorama sehen. Und wir haben uns alle gefreut und waren dankbar. Endlich sieht diese Frau die höchsten Berge dieser Welt. Gut, dann sind die Wolken wieder gekommen und wir waren dann noch woanders unterwegs. Und dann hat sie eine Postkarte entdeckt und schaut sich diese Postkarte an mit diesem Motiv und sagt, boah, wo kann man das denn sehen? Und wir waren alle schockiert. Ein Tag in ihrem Leben hat sie die Chance, die höchsten Berge der Welt zu sehen. Und was sieht sie? Sie dachte, das wären Wolken. Ja gut, als Flachland-Indianer ist das, was du siehst. Das sind halt Wolken an den Orten. Und so ist es. Wir sehen die Dinge, die wir sehen wollen, die wir kennen und manchmal fällt es uns schwer, dann einen neuen Blick zu bekommen. Ich möchte aus der Apostelgeschichte 3 vorlesen. Ich nenne es Werktag normalos, Zufall im Terminkalender. Dort steht, eines Tages geschah Folgendes. Gegen 3 Uhr zur Zeit des Nachmittagsgebets gingen Petrus und Johannes zum Tempel hinauf. Um dieselbe Zeit brachte man einen Mann, der von Geburt an gelähmt war, zu dem Tor des Tempels, das die schöne Pforte genannt wurde. Wie jeden Tag ließ der Gelähmte sich dort hinsetzen, um von den Tempelbesuchern eine Gabe zu erbitten. Als er nun Petrus und Johannes sah, die eben durch das Tor gehen wollten, bat er sie, ihm etwas zu geben. Die beiden blickten ihn aufmerksam an und Petrus sagte, sieh uns an. Der Mann sah erwartungsvoll zu ihnen auf, er hoffte, etwas von ihnen zu bekommen. Da sagte Petrus zu ihm, Silber habe ich nicht und Gold habe ich nicht. Doch was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh umher. Mit diesen Worten fasste er ihn bei der rechten Hand und half ihm, sich aufzurichten. Im selben Augenblick kam Kraft in die Füße des Gelähmten und seine Gelenke wurden fest. Er sprang auf und tatsächlich seine Beine trugen ihn. Er konnte gehen. Der Mann folgte Petrus und Johannes in den inneren Tempelvorhof und immerfort lief er hin und her, hüpfte vor Freude und pries Gott. Die ganze Menschenmenge, die sich dort aufhielt, wurde auf ihn aufmerksam. Als die Leute begriffen, dass der, der da hin und her sprang und Gott lobte, niemand anderes war als der Bettler, der sonst immer an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte, waren sie außer sich vor Staunen über das, was mit ihm geschehen war. Wie immer, wenn man die Bibel liest, hilft es, sich zu orientieren, wo befinden wir uns. Also an dieser Stelle gehen die Grüße raus an Markus und seine bunten Männchen. Wir befinden uns in einer Zeit, in der Gott schon viel gemacht hat. Und wir können sehen, dass Gott durch die Geschichte Israels mit seinem Volk unterwegs war, aber leider sich das Ganze immer wieder dezimiert. Das Volk wird immer kleiner durch verschiedene Umstände. Und dann kommt dieser Tag, wo ein Mann auftritt, nämlich Jesus von Nazareth, und irgendwie merkt man, hier passiert etwas Neues. Also hier hat sich etwas zugespitzt auf einen einzelnen Mann. Und von dort aus geht die Heilsgeschichte weiter und sie vergrößert sich wieder. Und sie geht, und wir merken, Gott will unterwegs sein, nicht nur mit einem Volk, nicht nur mit einem Mann, sondern wieder mit seiner ganzen Welt. Und an diesem Punkt befinden wir uns noch ganz am Anfang zwar, aber das Reich Gottes wird erahnbar. Es ist sichtbar geworden in Jesus Christus und jetzt geht es weiter mit seinem Volk in Voll-HD. Und dann sind wir an diesem Tag, wo wir gerade gelesen haben, eines Tages. Es war eines Tages, wo der ganz normale Wahnsinn passiert. Die Jerusalemer Juden, sie schleppen sich den Tempelberg hoch und ein paar Touristen sind auch dabei, um Gott anzubeten. Und ich habe euch mal ein Bild mitgebracht vom Tempelberg, wie er damals ungefähr aussah. Also ein Riesenkomplex, also sehr beeindruckend. Und auch Petrus und Johannes, sie leben in dieser Tradition, regelmäßig diesen Tempelberg zu besuchen, um dort im Vorhof zu beten. Es ist ein Teil ihres, ich nenne es mal, eines gesunden Lebensrhythmuses, regelmäßig zu beten. Und sie gehen an diesen Ort, wo Jesus mal drüber gesagt hat, in Anknüpfung an Jesaja, dieses Haus soll ein Bethaus sein für alle Völker. Also auch hier haben wir schon diesen Horizont, dass Gott hier einen Ort schaffen will, an dem alle Menschen von nah und fern kommen können, um ihm zu begegnen. Also ein Zeichen der Heilsgeschichte, das zwar der Vergangenheit angehört, aber doch sehr, sehr viel Kraft damals hatte und auch heute, finde ich, noch sehr viel zu sagen hat. Und Petrus und Johannes tun etwas, was ich Regelmäßigkeit nenne, gesunde Regelmäßigkeit. Sie beten bewusst, aber regelmäßig. Und es ist nicht sinnentleert, sondern sie machen sich auf den Weg. Etwas, was ja der ein oder andere heute Morgen auch geschafft hat. Sich auf den Weg zu machen, um bewusst an einem Ort zu sein. Und auch der Gelähmte, er lebt nichts in dieser Tradition, aber immerhin von dieser Tradition. Er kann schon sein ganzes Leben lang nicht stehen. Die meisten von uns können sich das nicht vorstellen. Und auch er kommt immer pünktlich zum Gebet an den Tempel, mit dem Unterschied, dass er nicht selber kommt, sondern dass er hingetragen wird und dass er nicht zum Beten kommt, sondern zum Betteln. Gebetszeiten, also Zeiten, wo sich die frommen Menschen treffen, sind lukrative Zeiten, da kann man Geld machen. Das weiß auch der. Aber er hat natürlich das Problem, dass er selbst gar nicht in den Tempel darf. Er ist einer von den vielen Ausgeschlossenen, die diesen Ort noch nicht betreten dürfen. Man könnte sagen, im Unterschied zu Petrus und Johannes, war sein Leben von Anfang an so ein bisschen versaut. Er hatte keine Chance. Und ich habe mich gefragt, als dieser Mann am Morgen vor dem Spiegel stand, was hat der sich wohl gefragt? Was waren seine Gedanken? Hat er sich vielleicht philosophisch gefragt, warum lässt Gott Leid zu? Oder hat er sich gefragt, wer war schuld daran, dass ich nicht beteiligt werden kann? Oder waren es vielleicht eher Alltagsfragen? Was kann ich heute erwarten? Kommt heute genug rein, damit ich nicht nur fürs Abendbrot genug zum Essen habe, sondern vielleicht sogar noch fürs Frühstück? Kann ich heute mehr erbetteln als sonst? Gut, keine Ahnung, aber wir merken, es war auch für diesen Mann ein ganz normaler Werktag, ein ganz normaler Tag seines Lebens wie jeder andere und er war pünktlich. Pünktlich zum Betteln. So, und jetzt kommen Petrus und Johannes den Tempelberg hoch, sind unterwegs zum Tempel, entsprechend ihres Terminkalenders. Und plötzlich passiert etwas, was jeden Tag passiert. Sie werden angebettelt an der Pforte. Und diese Situation, sie wiederholt sich tatsächlich vermutlich jeden Tag, vielleicht sogar mehrmals, dass genau dieser Bettler da sitzt und etwas von ihnen möchte. Es ist also nicht das erste Mal, höchst unwahrscheinlich, dass sie von genau diesem Mann angebettelt werden. Aber an diesem Tag läuft es irgendwie dann doch anders. Wir haben die Geschichte ja schon gelesen. An diesem Tag kommt so eine Störung rein. Aus irgendeinem Grund reagiert Petrus auf die Bettelrufe dieses Gelähmten. Warum reagiert er? Warum reagiert er ausgerechnet heute? Er hätte ja auch gestern schon reagieren können. Und in 2 Wochen würde der Bettler immer noch da sitzen, könnte er immer noch reagieren. Warum reagiert er genau jetzt? Keine Ahnung, und es sind viele gute Fragen. Aber eins ist klar, an diesem Tag will Gott etwas tun scheinbar. Und sein Geist setzt Petrus in Bewegung. Auf einmal hat Petrus Augen für etwas, was eigentlich übersehbar geworden ist. Über das Normale. Dieser Mann, der gehörte zum Tempelinventar, oder zumindest zum Bereich davor, wie die Steine, aus denen die Mauern gebaut waren. Das übersieht man schnell. Tag ein, Tag aus. Kennst du vielleicht aus dem Gerümpel in deinem Haus. Man läuft irgendwann einfach nur noch dran vorbei. Aber an diesem Tag passiert etwas, das ich innere Klarheit nenne. Plötzlich ergibt sich da eine Gelegenheit. Gottes Wirken will hineinbrechen in diesen Werktag. Auf das Normale, auf den Lebensrhythmus dieser Menschen treffen. Warum jetzt? Die Antwort ist keine Ahnung. Dieser Mann, der war wahrscheinlich so um die 40 Jahre alt. Wenn man das mal bedenkt, dann ist ja Jesus schon an dem vorbeigelaufen. Höchstwahrscheinlich. Und trotzdem sitzt er immer noch gelähmt da. Und er ist gelähmt. Aber, so scheint es, und so ist es ja dann auch, Gott will jetzt etwas tun. Es ist ein günstiger Zeitpunkt. Ein sogenannter Zufall. Also hier fällt Petrus und Johannes und auch dem Gelähmten etwas zu. Die biblische Sprache gebraucht hier das Wort, also nicht an dieser Stelle, aber wenn es um günstige Zeitpunkte geht, also Zeitpunkte, in denen Gott etwas tun will, das Wort Kairos, hat vielleicht der ein oder andere schon mal gehört. Und es ist sehr erstaunlich, dass die biblischen Schreiber dieses Wort überhaupt benutzen, weil es aus der griechischen mythologischen Sprache kommt. Kairos war nämlich die personifizierte Gottheit des günstigen Moments. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, könnt ihr mal anschauen, wie der ungefähr aussah. Also Kairos ist eine Gottheit der griechischen Mythologie. Der sieht so aus. Oder das ist zumindest die Vorstellung. Ich weiß nicht, ob ihr es so ein bisschen erkennen könnt, aber Kairos ist immer auf Zehenspitzen unterwegs. Das hat den Grund, man soll nicht hören, wenn er kommt. Er hat auch Flügel an den Füßen, in manchen Darstellungen sogar an seinen, also auf dem Rücken, weil er mordsschnell ist. Ja? Also so wie Ant-Man oder sowas. Also da kann man auch ein Marvel draus machen. Also der Typ ist schnell. Und leise. Und jetzt hat er nicht Corona-bedingt, sondern einfach so einen interessanten Haarschnitt. Und auch der hat so seine Gründe. Also da ist niemand mit dem Rasierapparat abgerutscht, sondern der hat tatsächlich hinten eine Glatze und vorne einen langen Zopf. Anders kennt man das ja. Aber so, warum? Warum ist Kairos, sieht der so aus? Er ist doch ganz klar. Er kommt leise an, ist mordschnell. Und wenn du ihn erwischen willst, musst du ihn packen, wenn er dir in die Augen schaut. An seinem Zopf. Denn wenn er sich einmal umgedreht hat, dann rutschst du einfach an seiner Glatze ab. Das ist der Gedanke dahinter. Kairos, der Moment, an dem etwas Außergewöhnliches passieren kann, wenn du zupackst. Und so ist auch Gottes Wirken. Gottes Wirken ist nicht verfügbar. Manchmal merken wir gar nicht, dass es kommt. Blitzschnell da. Hast es gar nicht geahnt. Aber es sind Zeitpunkte, an denen etwas Außergewöhnliches passieren kann. Und an diesem Tag sollte das so sein. Gott gebraucht 2 Werktage normalos, um etwas zu tun. Geführt vom Geist Gottes reagiert nämlich der Petrus, Johannes ist da ein bisschen außen vor, nicht schlimm, und Petrus packt die Gelegenheit beim Schopf. Das kommt übrigens davon, ne? Die Gelegenheit beim Schopf packen. Ist von diesem Bild dieses Gottes. Also er packt den Schopf, weil er es in dem Moment sieht und wird zu einem, wie ich nenne, von Gottes Geist geführten Menschen. Der plötzlich von Gott gebraucht werden kann, gegen alle Wahrscheinlichkeit. Und so blickt Petrus diesen Gelähmten an. Er unterbricht seinen Gang, er pausiert seinen Alltag. Und er fordert Kontakt, er baut Beziehungen auf zu diesen Menschen. Also lauter Dinge, über die man viel sagen könnte. Und ich kann mir richtig vorstellen, wie dieser Gelähmte da sitzt und merkt, boah, wenn ich schon angesprochen werde und nicht nur so eine Münze fliegt, dann passiert jetzt bestimmt was. Jetzt wird es klingeln. Heute lohnt sich doch, hier zu sein und erwartet das, was er erwarten kann, nämlich das Normale, vielleicht ein bisschen großzügiger, aber das, was er sich vorstellen kann. Jetzt kommt es natürlich ein bisschen doof, jetzt sagt nämlich Petrus, tut mir leid, das, was du eigentlich willst, das habe ich gar nicht. Silber, Gold, was auch immer du dir, mit was du dir halt in dieser Welt was kaufen kannst. Aber ich habe was anderes und das würde ich dir gerne geben. Was ich habe, das gebe ich dir. An dieser Stelle habe ich mich gefragt, was hat Petrus wohl gedacht, als er an dem Morgen in den Spiegel geschaut hat? Was hat Petrus wohl gedacht? Wie wird der Tag sein? Wird Gott mich heute gebrauchen? Vielleicht hat er sich aber auch nur Gedanken darüber gemacht, dass er noch so viele Monate am Ende des Geldes hat. Oder vielleicht hat er sich gefreut, endlich mal wieder mit seinem Kumpel Johannes unterwegs zu sein. Wir wissen es ja nicht, aber ich bin begeistert von dem, wie Petrus hier reagiert. Wie er offen dafür ist, dass Gott etwas tun will. Ich würde mir wünschen, dass ich so eine Einstellung auch mehr hätte. Mehr so den Mut, meine Augen zu öffnen und bereit zu sein, dass der Kairos vorbeiläuft. Und dann zuzupacken, Werkzeug in Gottes Hand zu sein. Und das meine ich jetzt gar nicht anmaßend. Ist ja schon eine Anmaßung, wenn man sagt, man ist Werkzeug in Gottes Hand. Sondern, dass man sich bewusst macht, Gott liebt seine Schöpfung. Gott handelt innerhalb seiner Schöpfung und er ist erlösend unterwegs. Und deswegen will ich bereit sein, falls der Kairos leise um die Ecke kommt. Und das in meinen alltäglichen Wiederholungen. Das heißt ja nicht, dass mein Leben plötzlich nur noch Abenteuer ist, sondern der Rhythmus kann ja da sein. Aber bin ich offen dafür? Also ich bin beeindruckt von diesem Bewusstsein, das Petrus hier zu haben scheint. Er hat es ja nicht immer gehabt, es gab auch andere Zeiten in Petrus seinem Leben, wo er es nicht geschnallt hat. Aber hier hat er es kapiert. Und ich denke, wir können ganz viel daraus lernen. Uns mal die Frage zu stellen, mit welcher Einstellung gehen wir denn durch unser Leben? Mit welcher Einstellung sind wir denn heute Morgen hergekommen? Sind wir hier, weil wir Gott für unsere Projekte brauchen? Weil wir seinen Segen für das brauchen, was wir vorhaben? Oder sind wir da, weil wir wünschen, dass Gott uns für seine Projekte gebraucht? Wir hatten es ja neulich schon mal davon. Ich finde, das zeigt sich so ganz stark in der Art und Weise, wie wir beten. Es gibt die sogenannten, ich nenne es mal die Glatzengebete. Da beten wir so, als wenn wir, also wir nutzen die Gelegenheiten Gottes nicht, sondern wir haben immer unsere eigenen Vorstellungen und rutschen dann ab und wundern uns, warum Gott nicht auf unsere Gebete reagiert. Und dann gibt es aber auch die Form zu beten, wo man sagt, hey, wo ist Gott? Was hat Gott vor? Ich will aufmerksam sein. Und dann kommen vielleicht so Momente, wo, wie bei Petrus, wo wir die Gelegenheit beim Schopf packen können und wo Petrus dann sagt, im Namen Jesus von Nazareth, steh auf und geh umher. Und das ist ja jetzt keine magische Formel, so nach dem Motto, ich sage die Zauberworte und dann passiert was, sondern er sagt es, weil er sich bewusst ist, dass er im Auftrag Gottes hier etwas tut. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Petrus packt also zu und hilft diesem Mann, die ersten Schritte zu gehen. Er zieht ihn sozusagen raus aus seiner Normalität. Er zieht ihn raus auch aus seinen eingefahrenen Erwartungen. Und alles wird übertroffen, was man sich von diesem Tag hätte vorstellen können, weil plötzlich Gott handelt. Und ich glaube, so ist Gott. Er überrascht uns. Aber er ist auch sehr leise unterwegs. Was ist normal bei Gott? Boah, das können wir gar nicht beantworten, weil Gottes Möglichkeiten ja all das übersteigen, was wir in unserem Leben so an Vorstellungen angehäuft haben. Und da, wo wir unsere Filtersysteme laufen haben und sagen, das geht gar nicht, deswegen brauchen wir uns damit nicht beschäftigen, da bricht Gott vielleicht rein. Wisst ihr, Wunder passieren ja nicht außerhalb von Zeit und Raum, sondern Wunder passieren innerhalb des Schöpfungsrahmens Gottes. Gott hat ja nicht seine Schöpfung gemacht, um dann ständig außerhalb dessen zu handeln, sondern wenn Gott etwas tut, dann wirkt er in und durch die Naturgesetze. Das ist nachvollziehbar, auch wenn wir nicht wissen, woher es kommt. Ich bin theologisch abends mal sehr traurig, wenn auch unter Christen wissenschaftliche Beobachtungen belächelt werden, weil ich das schade finde. Weil Gott hat doch die Dinge gemacht, Gott hat doch die Dinge gestaltet, Gott hat doch die Gesetze eingeführt, das ist doch Schöpfungsglaube. Und das heißt ja nicht, dass das, was wir da beobachten können, alles falsch wäre, sondern wir müssen uns fragen, wo ist hier Gott am Werk? Wunder sind also nicht Momente, in denen Gott die Naturgesetze sprengt oder alles außer Kraft setzt, was er für gut bezeichnet hat, sondern Wunder sind das, was uns sprengt, was unsere Bonsai-Vorstellung vom Leben außer Kraft setzt. Und davon wünsche ich mir eigentlich mehr. Ich wünsche mir mehr, dass Gott in mein Dasein hineinkommt und Dinge passieren, die ich eben nicht so auf der Platte habe. Wie dem auch sei, Begeisterung bricht aus. Es kommt Bewegung ins Spiel. Das heißt, er sprang auf, also der Gelähmte sprang auf, konnte gehen und stehen und ging mit ihnen in den Tempel, lief und sprang umher und lobte Gott. Also kannst du ja mal mitzählen, wie oft da von Springen, Tanzen, Loben und so weiter. Also sind alles Bewegungswörter. Also hier ist richtig auf einmal Action in der Geschichte. Auf einmal springt nicht die Münze im Beutel, sondern der Gelähmte im Tempel. Es ist erstaunlich, was Gott hier tut, wie Gott Dinge in Bewegung setzt, weil Petrus mal zugehört hat, aufmerksam war. Kleine Nebenbemerkung, da können wir jetzt noch viel zu sagen, aber dieser Mann darf das erste Mal in seinem Leben diesen riesigen Tempel betreten, also den inneren Bereich. Was da wohl den Typen beschäftigt hat, was da in seinem Herzen los war, ich glaube, kaum nachvollziehbar. Aber er lobt Gott, weil er weiß, Gott hat an diesem Tag etwas an ihm getan, was außerhalb dessen war, was er morgens am Spiegel für möglich gehalten hätte. Und die Leute kommen ins Staunen, alle sagen, krass, verrückte Geschichte. Und ich kann mir vorstellen, dass das Jerusalem noch ein paar Tage beschäftigt hat. Also, was ist passiert? Gott hat aus einem, nennen wir es mal, einen normalen Tag, seinen normalen Tag gemacht. Gott hat etwas getan, was unerwartet war, was man hat nicht berechnen können. Er ist Teil des Alltags geworden. Gott kommt mitten rein. Und er hat es gemacht, indem er Petrus und Johannes in ihrem Terminkalender mal ein bisschen gestört hat. Indem er gesagt hat, jetzt mal kurz halt. Und dann einen Zufall gegeben hat. Eine Gelegenheit, ein Zeitpunkt der Gunst Gottes. Und wir haben gesehen, dass Petrus sich davon hat bewegen lassen. Wie auch immer es war, aber Petrus hat sich vom Geist Gottes führen lassen und ist dadurch jemanden geworden, der die Gelegenheit beim Schopf gepackt hat. Oder in dem Fall halt den Gelähmten bei der Hand. Gottes Vollmacht wird auf einmal sichtbar. Sie wird erlebbar mitten in Zeit und Raum, mitten im normalen Leben. Und hier wird sein Wille zeichenhaft sichtbar. Das sind Zeichen des Reiches Gottes mitten in einer Welt, die doch an vielen Stellen noch sehr schwierig ist. Und ich finde, man kann aus dieser Geschichte so schön sehen, dass Gott kein Gott ist, der so ein Feiertagsgott ist, der an Weihnachten und Ostern mal kurz rauskommt. Und bei den Charismatikern sogar vielleicht nochmal an Pfingsten. Aber sonst eigentlich so uns so machen lässt. Ja, wie ist das bei uns? Ich habe zwar in meinem Leben ein bisschen was geändert und trotzdem ist es so, dass mein Terminplan mir schon noch in 15-Minuten-Takten vorgeht, was ich zu tun habe. Ein bisschen Planung muss ja sein. Wie ist es, wenn wir morgens in den Spiegel schauen? Wie gehen wir mit dem Tag um, der vor uns liegt, mit uns selbst? Ist uns bewusst, dass Gott da ist, dass Gott kein Sonntagmorgens von 10 bis 12 Gott ist, sondern dass er ständig am Wirken ist, dass er nicht mit dem 7. Tag der Schöpfung aufgehört hat und gesagt hat, jetzt lass mal gucken, wie es läuft, sondern dass Gott weiterhin aktiv ist in dieser Welt. Ich will uns Mut machen, mal in den Spiegel zu schauen am Morgen und zu sagen, hey, Gott, ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt. Ich habe zwar ein paar Pläne gemacht für meinen Tag heute, aber ich bin gespannt, was du tun willst. Und ich will mich einlassen auf die Störungen im Ablauf. Ich will das nicht mehr als etwas sehen, was man schnell beiseite tut, so nach dem Motto, oh, der Bettler, okay, wieder ein Euro und dann weitergeht, sondern mich mal aufhalten lassen, mal bewusst leben. Mir bewusst von Gottes Stimme etwas aufs Herz legen zu lassen. Und ich glaube, wenn das passiert, auf einmal passiert etwas. Passieren Dinge, die ganz unspektakulär sein können, aber die viel bewegen, die vielleicht spektakulär sind, wenig bewegen, wie auch immer. Aber wo Gott auf einmal etwas tut in unserem Leben, in dieser Welt. Also ich bin überzeugt, Jesus gebraucht diese Werktagsnormalos, wie wir alle sind, die von Tag zu Tag irgendwie unser Leben führen. Und ich freue mich, und das ist jetzt eine riskante Aussage, dass wir Störungen auch in unserem Terminplaner haben können. Vielleicht nächste Woche, vielleicht heute schon. Und dass wir offen dafür sind. Das kann zwar störend sein, aber vielleicht auch ein kleines Abenteuer für unser Leben. Und deswegen wünsche ich uns allen irgendwie diese Zufälle, diese Kairos-Momente, die still und leise kommen und vielleicht schnell wieder weg sind, aber wo wir zupacken. Wo wir sagen, hey, ich möchte mit Gott unterwegs sein. Ich möchte dieses Leben mit Jesus Christus wirklich leben und eben nicht nur für Sonntag so für eine Stunde 15. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir, dass du in diese Welt gekommen bist, um in Raum und Zeit und Teil eben unserer Gesellschaft zu werden, um zu zeigen, was es heißt, den Willen Gottes zu tun. Und ich bete, dass wir auch als deine Nachfolger, als deine Gemeinde, als dein Leib in dieser Welt lernen, uns von dir gebrauchen zu lassen. Bewusst zu leben, aufmerksam zu sein, wachsam zu sein für das, was du tun möchtest. Ja, ich danke dir, dass wir das immer wieder vielleicht auch erleben dürfen, dass du redest, dass du handelst, dass du uns da auch mit reinnimmst. Und Jesus, da wo wir abgestumpft sind, da wo wir ja zu viele Filter über unser Leben gelegt haben, ja, da hilfst du uns, neu und klarer zu sehen, dass wir das Panorama, was du bereithältst, auch erkennen und dann auch entsprechende Schritte gehen können. Ja, ich danke dir, dass du mit uns unterwegs bist, bleibst und dass du eine Zukunft für uns hast, die alles überstrahlt, was wir uns vorstellen können. Amen.